Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren. Das ist jetzt mittlerweile schon die 31. Folge von unserem Format Europa erklärt. Unser heutiges Thema ist einmal die NATO und auch Verteidigung. Mein Name ist Amelie, ich bin Mitarbeiterin hier am EEZ, darf auch wieder dabei sein und neben mir sitzt der...
Der Finn bin ich und wir wollen heute ein bisschen über die NATO sprechen und zwar gibt es da einen Anlass. Also der NATO-Vertrag, der wurde am 4. April 1949 wurde der unterschrieben und am 24. August 1949 ist er dann tatsächlich in Kraft getreten und den 24. August, den haben wir jetzt vor der Nase ein wenig, wir steuern auf den zu. Und deshalb wollen wir uns jetzt einmal ein wenig mit der NATO auseinandersetzen und natürlich auch einen kleinen EU-Kontext dazu herstellen. Aber fangen wir mal an mit der NATO und wir schauen einfach einmal darauf, wer da alles mittlerweile mit dabei ist. Da gibt es ja auch zwei neue Mitglieder, da kommen wir auch noch zu. Und wir fangen einmal an und werfen einen Blick auf die Gründungsmitglieder. Also einmal auf der anderen Seite vom Atlantik die USA und Kanada. Und dann hier in Europa die Länder, die dabei sind oder als Gründungsmitglieder dabei waren, ist einmal das Vereinigte Königreich, Portugal, Norwegen, die Niederlande, Luxemburg, Italien, Island, Frankreich, Dänemark und Belgien.
Ja, seit 1952 sind auch Griechenland und die Türkei dabei. 3 Jahre später kam dann damals noch Westdeutschland dazu. 1982 kamen die Spanier dazu. Und Polen, Tschechien und Ungarn traten 1999 bei.
Dann 2004 gab es noch eine Osterweiterung und zwar ist 2004 Bulgarien, Estland, Lettland und Litauen, also die baltischen Staaten sind beigetreten und dann noch Rumänien, die Slowakei und Slowenien. 2009 sind dann noch 2 Balkanstaaten beigetreten, und zwar Albanien und Kroatien. 2017 dann noch Montenegro und 2020 Nordmazedonien.
Ja, und jetzt relativ neu noch haben ihre Neutralität aufgegeben einmal die Finnen und die Schweden. Und Finnland ist beigetreten 2023 und jetzt ganz aktuell 2024 kam Schweden dazu. Ja, was kann man noch dazu sagen? Das NATO-Hauptquartier, das ist in Brüssel.
Ja, das ist natürlich so ein bisschen auch geschuldet dem Krieg in der Ukraine, dem russischen Angriffskrieg, ne? Die Finnen haben da ihre Sicherheitspolitik einmal, ja, um 180 Grad sozusagen gewendet und ihre Neutralität aufgegeben und Schweden auch. Und warum ist das so, dass die da unterschiedlich beigetreten sind, also 23 und 24. Die beiden Länder haben tatsächlich gleichzeitig den Antrag eingereicht auf Beitritt. Aber da gab es dann noch, wie sagt man das, politische Spielchen. Besonders Erdogan und Viktor Orban haben da ja sich Zeit gelassen mit der Zustimmung und dann hinter den Kulissen noch ihre Bedingungen, was sie denn gerne im Austausch für ihre Zustimmung denn alles gerne hätten. Und dementsprechend hat sich das dann verzögert und Finnland wurde dann zuerst reingelassen und Schweden dann erst dieses Jahr wurde dann, ja, das Ganze abgeschlossen.
Ja, was können wir denn noch weiter sagen? Schauen wir uns einmal die Verteidigungsallianz an. Im Artikel 5 des NATO-Vertrages ist auch das Kernelement des Prinzips der kollektiven Verteidigung und auch somit der gesamten NATO-Allianz, ja, verankert, sage ich einfach mal. Ein Auslösen von Artikel 5 wird auch Bündnisfall genannt und ist halt zu vergleichen mit dem Motto der 3 Musketiere, also einer für alle und alle für einen. Das heißt also, wenn ein Mitgliedstaat angegriffen wird, dann wird dies halt auch als Angriff auf alle NATO-Mitglieder gewertet. Das heißt also, wenn ein Mitgliedstaat angegriffen wird, wird dies auch als Angriff auf alle NATO-Mitglieder gewertet. Das Bündnis verteidigt sich dann gemeinsam, also kollektiv. Das wurde bis dato aber nur einmal ausgelöst, und zwar nach den Anschlägen auf das World Trade Center in New York.
Dann, wir haben ja schon angekündigt, wir wollen einmal ein bisschen Bezug zur EU auch herstellen. Ist ja das, was wir hier machen, politische Bildungsarbeit um Europa und die EU herum. Und deshalb haben wir einmal sozusagen die Leitfrage gestellt, wie könnte denn ein Militärbündnis für die EU aussehen? Warum ist das eine Frage, die man sich stellen könnte? Einmal, ne, die USA und China, da kommt es immer mehr sozusagen zu einer Konfrontation, dass es darum geht, wer sozusagen die globale Führungsmacht wird oder bleibt im Falle der USA. Und da ist einfach das europäische Interesse wahrscheinlich, dass man einfach schaut, dass man da nicht zu sehr, ja, zwischen die Fronten gerät, ne? Also, dass Europa zum Beispiel, dass die Amerikaner sagen, ja, ihr müsst uns für uns entscheiden, ihr müsst weniger mit den Chinesen handeln und also, dass man da sozusagen schaut, dass man da möglichst neutral innerhalb von diesem, ja, Konflikt bleibt. Ja, das zählt natürlich dann einfach auch dazu, dass man in der Sicherheitspolitik als Europa einfach extrem abhängig ist von den USA. Und ein Land, das da auch immer lautstark darauf pocht, dass man sich da selbstständiger macht und mehr Unabhängigkeit erlangt, ist Frankreich. Emmanuel Macron, der französische Präsident, hatte ja auch bei den Ukraine-Hilfen beziehungsweise bei Waffenbestellungen hatte er dann auch immer gesagt, ja, wir wollen nur Waffen, die in Europa produziert werden, bestellen oder ne, nachbestellen. Und das war dann auch immer ein Konfliktpunkt, weil das dann manchmal einfach nicht umsetzbar war, weil ja die Produktion in Europa das einfach noch nicht hergegeben hat, ne?
Ja, und für ein Militärbündnis in der EU bräuchte man natürlich auch eine europäische Armee. Vorweg gesagt ist das aber auch sehr unrealistisch, vielleicht sogar extrem unrealistisch. Die Gründe dafür sind einfach, ja, eine Befehlsgewalt. Also die Armee müsste halt einen Oberbefehlshaber haben. Und es ist halt sehr unwahrscheinlich, dass Frankreich die Kontrolle abgibt über seine Atomwaffen oder sie halt auch mit anderen Staaten teilen würde. Frankreich ist halt die einzige Atommacht in der EU und eine nukleare Abschreckung ist halt zwingend oder ein zwingend notwendiger Teil eines möglichen EU-Militärbündnisses. Dementsprechend ist Frankreich halt auch sehr wichtig.
Ja, das Ziel wäre natürlich auch, Russland abzuschrecken und ohne nukleare Abschreckung würde das natürlich nicht funktionieren. Aber wie du ja schon gesagt hast, ne, also wer würde das denn befehligen? Also da müsste man sich dann ja irgendwen aussuchen, der da diese Befehle gibt und dann könnten die einzelnen Länder halt nicht immer noch vorher nochmal diskutieren und so weiter. Dann müsste, sonst funktioniert natürlich militärische Abschreckung nicht, wenn man eine Armee hat, die irgendwie einen Monat Beratung braucht, bis da reagiert werden kann, ne? Das schreckt keinen ab. Also wäre diese Frage, wer soll das befehligen, das wäre einfach schon einer von vielen Gründen, um das sozusagen, warum das Ganze unrealistisch ist. Also wenn man sich da eine Militärbündnis auf EU-Ebene vorstellt, müsste das ohne europäische Armee funktionieren, weil das einfach kurz- und auch langfristig absolut nicht umsetzbar ist nach dem aktuellen Stand, ne? Und dann gibt es natürlich auch andere Probleme. Also wir wissen alle, die EU hat 24 Amtssprachen. Also da wäre dann auch die Frage, welche Sprachen spricht man denn da? Und die andere Frage wäre dann auch natürlich, was wird denn dann aus der NATO, ne? Also einige Probleme, die da einfach im Weg stehen und die das Ganze, wenn man es realistisch betrachtet, ja, unrealistisch macht, dass man so eine europäische Armee aufstellen kann.
Ja, aber kommen wir mal zurück zu der eigentlichen Frage, wie ein Militärbündnis für die EU aussehen könnte. Es ist so, dass wir 4 Mitglieder in der EU haben, die nicht in der NATO sind. Das sind Malta und Zypern, aber auch Irland und Österreich, die ihre Neutralität noch nicht aufgegeben haben. Aber wir haben ja schon gehört, die Schweden und auch die Finnen, die haben ihre Neutralität aufgegeben und sind jetzt NATO-Mitglieder. Also es ist tatsächlich auch möglich, dass man das vielleicht nochmal ändern könnte.
Ja, und wir haben ja auch durch das Sondervermögen von Olaf Scholz gesehen, ne? Also es ist scheinbar möglich, dass man in kurzer Zeit da doch einige große Veränderungen sozusagen umsetzt. War ja schon ein ziemlich großer Schritt, wenn man mal die Situation oder die politische Situation in Deutschland vor dem Krieg in der Ukraine oder dem offenen Landkrieg sozusagen in Europa, wenn man das da mit der Situation vorher in Deutschland vergleicht, ne? Ja, aber das wäre einfach ein Problem. Österreich und Irland, die haben einfach diese Neutralität sogar in ihre Verfassung geschrieben, ne? Und das schaut aktuell zumindest nicht so aus, als wenn das sich in naher Zukunft ändern würde. Und dann wäre das erste Problem schon mal für so ein EU-Verteidigungsbündnis, dass man gar nicht wüsste, wer wird denn da überhaupt alles Mitglied. Also alle EU-Mitglieder scheinbar schon mal nicht, wenn es da einige neutrale Staaten gibt. Und dann kommt auch noch die Frage dazu, also wir haben ja auch einige starke militärische Länder in Europa, die aber gar nicht bei der EU sind. Das wären dann Länder wie Norwegen. Norwegen ist nicht in der EU. Island ist nicht in der EU. Albanien und Nordmazedonien, das sind auch 2 Länder, die in der NATO sind, aber nicht in der EU. Und was wäre dann mit diesen Ländern, die halt Teil der NATO, aber nicht der EU sind, dürften die dann keine Mitglieder werden oder dürften sie das? Und ein Land mit einer starken oder großen militärischen Macht wäre natürlich auch Großbritannien, die jetzt ja auch kein EU-Mitglied mehr sind. Dürften die dann auch mitmachen oder nicht? Also allein schon die Frage, wer bei so einem EU-Militärbündnis mitmachen würde und wer nicht, auch mal unabhängig von der Neutralität, wäre schon ziemlich schwierig zu beantworten.
Ja, es ist natürlich aber auch so, dass viele Länder, besonders halt auch in Osteuropa, auch die USA als wirklichen Garanten für ihre Sicherheit ansehen. Und ein EU-Militärbündnis müsste halt diesen Ländern genauso glaubhaft ihre Sicherheit garantieren können, wenn nicht sogar noch besser, um sie halt auch wirklich davon zu überzeugen. Es ist halt so, dass diese Länder, gerade in Osteuropa, sich ja irgendwie gegen alles, was die EU ersetzen könnte, widersetzen auch.
Ja, einfach weil man eher am ehesten daran glaubt, dass die USA kommt, um, sagen wir mal, den Polen bei der Landesverteidigung zu helfen, ne? Und weil die USA einfach so eine große militärische Macht sind, ne? Aber wir werfen einmal einen Blick. Also es gibt tatsächlich eine Klausel über die gegenseitige Verteidigung im Vertrag von Lissabon. Also es ist auf EU-Ebene ja in Grundsätzen tatsächlich angelegt, dass man sich gegenseitig militärisch auch verteidigt. Und ja, das ist Artikel 42 Absatz 7, Vertrag über die Europäische Union. Und in dieser Klausel steht einfach, dass man im Fall von einem Angriff auf das Hoheitsgebiet von einem Mitgliedstaat, dass da die anderen Mitgliedstaaten verpflichtet sind, dass man diesem angegriffenen Staat mit allen Mitteln, die in der Macht des Staates stehen, zu Hilfe eilt und dass man den Staat unterstützt, ne? Und das ist halt eine Verpflichtung zur gegenseitigen Verteidigung und bindet alle Mitgliedstaaten tatsächlich. Davon ausgenommen sind aber die Länder, die eine Neutralität halt haben, ne? Was, wie wir ja schon angesprochen hatten, Österreich und Irland wären, die das sogar in ihrer Verfassung stehen haben, ne? Also könnte, wenn dieser EU-Verteidigungsartikel gezogen wird, müssten Irland und Österreich sich da trotzdem nicht beteiligen, weil sie einfach neutral sind, ne? Da gibt es dann auch nochmal eine Ergänzung von dieser Klausel, und das ist dann die Solidaritätsklausel. Das ist Artikel 222 über die Arbeitsweise der EU. Und da steht dann einfach drin, dass die Mitgliedstaaten gemeinsam handeln müssen, wenn ein Mitgliedstaat von einem Terrorschlag oder einer Naturkatastrophe oder einer von Menschen verursachten Katastrophe betroffen ist. Also, dass man sich einfach solidarisch unterstützt, sagen wir mal Atomunfall oder in Italien bricht ein Vulkan aus und Neapel muss evakuiert werden, was auch immer. Um da jetzt mal ein handfestes Beispiel zu nehmen, dass man sich dann solidarisch gegenseitig innerhalb der EU unterstützt. Das ist so der aktuelle Stand, wenn es um Verteidigung und Solidarität innerhalb der EU geht.
Natürlich haben wir da auch aktuelle Probleme. Eins, was da wahrscheinlich noch am ehesten zu lösen wäre, ist, dass nicht jeder seine eigene Rüstungsindustrie fördert und wir natürlich dann eine gemeinsame Rüstungsindustrie haben, beziehungsweise gemeinsame Rüstungsprojekte haben. Zum Beispiel ein europäisches Panzermodell. Da gibt es ja auch schon ein paar Sachen, wie jetzt beispielsweise den Eurofighter. Solche Umstellungen dauern aber halt auch mehrere Jahre. Also die Entwicklung des Eurofighters begann schon 1983 durch die nationalen Rüstungsindustrien von Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien. Frankreich war tatsächlich auch ursprünglich Teil des Projekts, stieg aber wegen Meinungsverschiedenheiten dann auch noch aus.
Ja, das zeigt einfach, ne, ein großes Konfliktpotenzial. Frankreich ist dann damals abgesprungen. Es gibt oder gab dann auch Verzögerungen, und zwar, das ist einfach das klassische Problem, Diskussionen über die Arbeitsanteile der einzelnen Länder an diesem Projekt. Was heißt das? So, jedes Land hat seine eigene Rüstungsindustrie. Was heißt das? Das heißt einfach Arbeitsplätze. Und jedes Land möchte natürlich seine eigenen Arbeitsplätze schützen und erhalten und am besten noch mehr Arbeitsplätze haben, ne? Das ist ein Grundinteresse einer jeden Regierung, egal welche Farbe und Regierung das auch immer ist, ne? So, und dann wird halt diskutiert, ne? Die Spanier wollen das noch zusätzlich vom Eurofighter produzieren, weil sie dann ihre eigene Rüstungsindustrie, und dann wird da halt gestritten, wer bekommt jetzt wie viel vom Kuchen ab, sozusagen. Und ja, dementsprechend würde ich auch mal vermuten, ähnlich gingen diese Streitereien, weshalb dann Frankreich letzten Endes auch ausgestiegen ist, kann ich mir gut vorstellen. Also genau nachgelesen haben wir es jetzt nicht, aber so ungefähr wird es wahrscheinlich gewesen sein. Und ja, du hattest ja schon gesagt, 1983 wurde damit begonnen. Die Bundeswehr hat dann das erste Exemplar 2003 bekommen, also ja, ungefähr 20 Jahre später. Also das dauert schon ziemlich lange. Und dementsprechend ist sowas einfach ein langfristiges Projekt, wenn man sich auf so eine gemeinsame Rüstungsindustrie einigen würde, was ja aus unserer Sicht eigentlich das realistischste ist, wie man in der Europäischen Union stärker in Verteidigungsfragen zusammenarbeiten kann. Also eine europäische Armee ist am unrealistischsten, dann kommt ein EU-Verteidigungsbündnis, auch unrealistisch, wir hatten die Gründe genannt, dann am realistischsten wäre es einfach, dass man schaut, okay, wie können wir zusammen besser gemeinsame Rüstungsproduktion voranbringen, ne? Gemeinsame Projekte, wie zum Beispiel den Eurofighter. Und ein anderes Beispiel, wo man sieht, wie lange solche Sachen einfach dauern, ist die Ukraine-Hilfe, ne? Also der berühmte Ringtausch oder, und ich meine, das war mit Griechenland auch, mit Tschechien auch. Da ging es darum, im Fall von Tschechien, dass man einfach alte sowjetische Panzermodelle, die in Tschechien noch vorhanden waren, teilweise auch in der Armee noch benutzt wurden, dass man die einfach austauscht mit modernen westlichen Panzern aus Deutschland zum Beispiel. Und die Tschechen liefern dann diese alten sowjetischen Panzer an die Ukrainer. Ukraine, die haben auch noch viel sowjetisches Material dort, was sie dort benutzen zu ihrer Verteidigung. Passt also sozusagen, ne? Aber daran sieht man, wir haben 2024 und sowjetische Rüstungsmaterialien waren immer noch ein Thema. Heißt, man sieht einfach, das dauert wahnsinnig lange, bis sich da ein neues Panzermodell etabliert und die alten dann alle stillgelegt wurden, weil sie da nichts mehr taugen und so weiter, ne? Also es dauert einfach und ist einfach das realistischste Szenario, dass man da schaut, dass man sich da weiter integriert, beziehungsweise dass man da einfach stärker zusammenarbeitet, ne?
Genau, also gemeinsame Rüstungsprojekte wären halt wirklich das beste oder das nächstmöglichst umsetzbarste Szenario für eine europäische Integration und Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich. Natürlich wäre das auch eine kostengünstigere Entwicklung, wenn halt nicht alle EU-Staaten an neuen Panzermodellen forschen und halt Geld ausgeben, weil wenn alle zusammen an einem Modell forschen würden, wäre es halt auch günstiger.
Ja, und auch in der Produktion, ne? Wenn ich 20 verschiedene Modelle, sagen wir mal 20 EU-Staaten haben 20 verschiedene Artilleriesysteme, das ist natürlich deutlich teurer, dann 20 verschiedene Systeme zu produzieren als ein System für alle. Und dann könnte man sozusagen sich besser verteidigen, ohne dass es mehr Geld kostet. Also eigentlich auch im Interesse der Bürger, dass die Verteidigung so billig wie möglich ist, ne? Aber gleichzeitig auch so gut wie möglich. Also ist natürlich ein großes Potenzial. So, was ist da jetzt die aktuelle Idee? Da gibt es dann auch eine Perspektive, wie man da sich langsam auf diesen Weg begibt. Und zwar hat Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, die hat sich dafür ausgesprochen, dass man einen neuen Posten in der EU-Kommission schafft, und zwar den Posten des EU-Verteidigungskommissars. So, da gibt es dann natürlich auch einige Probleme, so wie das immer ist. Frage wäre dann auch, welche Kompetenzen hat der denn? Was dürfte der denn überhaupt machen? Aber ja, ich nehme einmal hier die Pro-Seite ein. Du kommst dann danach mit Contra. Und ja, lege ich mal mit Pro los. Also, effizientere Verteidigung wäre so Pro, wenn dieser Verteidigungskommissar es einfach schafft, das Ganze besser zu koordinieren, mehr gemeinsame Projekte als Alleingänge und so weiter. Die aktuelle Beschaffung ist natürlich, wir wissen das auch von der Bundeswehr, da ist die Beschaffung teilweise ein Albtraum, wenn man das so sagen kann, ist sehr bürokratisch, sehr teuer teilweise, dauert alles sehr lange und innerhalb von Europa aus ziemlich zersplittert und die Sicherheit von Europa hängt einfach davon ab, dass man das verbessert. So, und wenn man da jetzt jemanden hinstellt in der EU-Kommission, dessen Aufgabe das ist, sich darum zu kümmern, ja, wäre schon mal ein Anfang, ne? Und die EU-Kommission braucht einfach so jemanden, der sich da für mehr Koordination einsetzt. Und langfristiges Ziel könnte dann vielleicht sein, dass man halt so einen europäischen Binnenmarkt für Verteidigungsgüter hat, wo man dann halt gemeinsam mehr und schneller produziert, ne? Gemeinsam europäisch.
Ja, dann komme ich mal zur Kontraseite. Es ist halt einfach so, dass es ein neuer Posten ohne Kompetenzen wäre. Und ja, nach aktuellen EU-Verträgen ist die EU einfach nicht zuständig und hat halt auch keine Mittel für eine gemeinsame Verteidigungspolitik. Dann ist die Verteidigung natürlich auch intergouvernemental, mein Lieblingswort heute, also einstimmig und nicht vergemeinschaftet und die Mehrheit der EU-Staaten organisiert die Verteidigung oder organisiert Verteidigung in der NATO. Und die EU-Kommission spielt daher in den Verteidigungsfragen fast keine Rolle. Also würde ein Verteidigungskommissar eher nur vorspielen, dass er oder sie etwas machen kann. Dem ist aber dann halt nicht so und das wird dann halt nur Enttäuschung hervorrufen.
Ja, muss sich jeder selber überlegen, wie er das sieht. Man kann das vielleicht als ersten Schritt in eine richtige Richtung ansehen oder auch als Symbolpolitik, weil man da jemanden hinstellt, der am Ende sowieso nichts entscheiden kann, darf und am Ende nur hinter den nationalen Verteidigungsministern hinterherläuft, dass er irgendwie bettelt, dass sie irgendwie was zusammen machen. Ne, kann man so und so sehen. Das soll es aber soweit auch schon für unsere NATO-EU-Militärfolge sozusagen gewesen sein. Ich hoffe, wir haben da irgendwie mal so eine kleine Perspektive geben können, inwiefern auf der EU-Ebene mehr Kooperation im Verteidigungsbereich, wie das realistisch ist. Und angesichts des NATO-Geburtstages sozusagen. Und wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Abonniert gerne unseren Podcast, teilt ihn gerne mit anderen. Ihr könnt uns gerne Feedback zukommen lassen. Und ansonsten haben wir noch unsere Internetseite, dann Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok. Da sind wir überall vertreten. Das ist in den Shownotes natürlich verlinkt. Und wir freuen uns, wenn ihr da einfach mal vorbeischaut.
Schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.